wir wollen heute mal aufräumen. Vielleicht auch mit allen Dingen, die sich vor uns noch niemand getraut hat zu fragen.
Ich? Ach du Scheiße, müssen wir das drin? Das schneiden wir mal besser raus.
Wir haben 40-jähriges Jubiläum bei der JF. Heute stellen wir mal die richtigen und wichtigen Fragen.
Also bei links ist das in Ordnung und bei rechts müssen wir differenzieren.
Nein,
also
natürlich.
Ja, deswegen wollen wir heute mal wissen, ob unser Gehalt denn auch von der AfD bezahlt wird.
Genau, würde mich echt interessieren.
Gründer und Herausgeber von der Jungen Freiheit.
Wir haben gesagt, wir gehen in die Hauptstadt, wobei der Umzug der Hauptstadt noch nicht stattgefunden. Und es war vom ersten Tag an der Horror, wie wir angegriffen worden sind. Da gab es am 9. November 1993 eine riesige Demonstration. Ich glaube, 2000 Teilnehmern, die da die Straße lang gezogen sind.
Gegen die JF?
Ja, natürlich.
Ja. Ach so.
Okay.
Okay.
Im Frühjahr 95 brannte vor unserer Redaktion nachts mein Auto. Da habe ich damals noch im Büro geschlafen. Ja, werden sie nachts wach vom Blaulicht und gucken raus und draußen wurde gerade das brennende Auto gelöscht und so. Ne? Also man denkt da in der Situation schon, okay, was kommt als nächstes, ja?
Habt ihr uns schon abonniert?
Denn wenn noch nicht, Leute, dann holt euch ganz schnell unser Schnupper-Abo für 37 Euro und das Ganze für 12 Wochen. Das ist ein echter Schnapper wirklich. Höcke hatte die Möglichkeit, sich menschlich zu zeigen und heute versuchen wir mal dasselbe zu machen, denn wir haben 40-jähriges Jubiläum bei der JF und da haben Caro und ich uns gedacht, heute stellen wir mal die richtigen und wichtigen Fragen und wen könnten wir diese Fragen besser stellen als unserem Chef, Gründer und Herausgeber von der Jungen Freiheit, Herrn Stein.
Herzlichen Dank, aber bitte so flauschig wie Ben unscripted. Ganz vorsichtige Fragen.
Ganz vorsichtige Fragen, ja. Heute.
Ja, wir dachten uns erstmal, ein Wohlfühlinterview wäre vielleicht ja auch was Nettes, aber wir wollen heute mal aufräumen, vielleicht auch mit allen Dingen, die sich vor uns noch niemand getraut hat zu fragen. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass das heute geklappt hat, denn man muss ja sagen, dass Sie sich nochmal in ein Interview getraut haben, ist ja vielleicht auch nicht ja, ganz normal, denn wir haben es ja gesehen, letzte Woche ist ein regelrechter Shitstorm über Sie eingebrochen, nachdem Sie bei Jasmin Koseberg im Interview waren.
Ja.
Und da wollten wir mal so ein bisschen nachfragen, ob Sie sich denn nach diesem Interview und nach diesem Shitstorm überhaupt noch als Mensch fühlen.
Ja, absolut. Ich fand das sehr interessant. Also mir sind auch viele Fragen gestellt worden, die mir so noch nicht gestellt worden sind. Also auch zur Familie, zum Hintergrund und so weiter. Das war sehr interessant.
Aber das Brisanteste war natürlich Ihre Aussage zu Ihrem Sohn, nämlich, dass Sie es befürwortet haben und quasi gesagt haben, ich würde meinen Sohn für die Bundesrepublik Deutschland opfern. Und da sind ja dann online die Leute ziemlich ausgerastet.
Ja.
Reden Sie noch mit Ihrem Sohn? Ist der noch als Ihr Sohn eingetragen oder wie sieht es da jetzt zu Hause aus?
Vor allem, wie hat Ihr Sohn reagiert?
Ja, das Lustige ist, mein Sohn hat also sich beschwert über diese Kommentare. Mein Papa, soll ich da auch kommentieren? Ich habe gesagt, lass es mal sein, wart erst mal ab und so weiter. Und er hat sich beschwert, Papa, du hast ja gar nicht gesagt, dass ich wirklich zur Bundeswehr gehe. Ich habe gesagt, ich habe das noch nicht auf, die Hoffnung noch nicht aufgegeben, hatte ich im Interview gesagt mit Frau Koseberg. Mhm. Und er sagt, du weißt doch ganz genau, dass ich da hingehen will, ja. Nö, der hat das auch locker gesehen.
Mhm.
Und nein, das ist schwierig, wenn es natürlich so verkürzt zitiert wird, wirkt es so erstmal völlig unkritisch der Politik der Bundesregierung gegenüberstehen würde. Aber ich will ja im Gespräch, wenn man das ganze Gespräch hört, merkt man ja, dass es hergeleitet wird aus der Frage, dass einfach zu einer Nation dazugehört, also zu jeder Nation, die Bereitschaft, in dem Fall überwiegend der Männer, auch im Ernstfall, wenn das Land bedroht ist, auch ihr Leben einzusetzen, um dieses Land zu schützen. Auf einem ganz anderen Blatt steht ja, wie die Politik der Regierung ist und dass man natürlich ohne Ende da Dinge kritisieren kann, aber dass es so eine Grundsatzfrage eigentlich ist und dass man nicht sagen kann, nein, nur ich setze mich nur für das Land ein, wenn gerade die passende Partei an der Regierung ist.
Aber waren Sie da nicht überrascht, dass ausgerechnet aus dem rechten Lager dann so dieser Backlash kam?
Naja, die Diskussion gibt es also schon so sehr lange. Also das ist auch, ich kenne das sogar noch aus den 80er Jahren, also noch vor der Wiedervereinigung, dass es auch rechts dieses Thema gab, soll man eigentlich überhaupt Wehrdienst leisten in der Bundeswehr, wo man ja im Ernstfall ja tatsächlich hätte auf Deutsche schießen müssen, weil auf der anderen Seite die NVA gestanden hat. Und genauso auch immer die Frage, ja, stehen amerikanische Truppen in Deutschland und solange alliierte Truppen in Deutschland stehen, dann kann man nicht für zur Bundeswehr gehen. Also das ist eine alte Diskussion. Die hat sich natürlich jetzt nochmal sehr verschärft durch, durch den Ukraine-Krieg vor der Tür, aber auch natürlich durch die, ja, auch die vernährte Gesellschaft durch die Migration und so weiter. Ne?
Ich fand einen spannenden Kommentar, da stand irgendwie, Sie seien ein schlechter Vater. Das ist wahrscheinlich eher eine Frage, die wäre an Ihren Sohn gerichtet, aber ja. Wie leben Sie Familie? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Ja, naja, vielleicht nochmal zu dieser Passage mit meinem Sohn. Natürlich ist das seine Entscheidung. Ja, das ist ja völlig logisch. Das wurde so zugespitzt von Frau Kosubek. Würden Sie Ihren Sohn opfern? Ich habe natürlich gemerkt, ja, jetzt soll man irgendwie ausweichen oder so. Und ich habe gesagt, na klar, wenn man es jetzt zuspitzt und man befürwortet, dass auch die eigenen Söhne zur Armee gehen, kann das natürlich im Extremfall bedeuten, man setzt sie einer Gefahr aus, wo sie sterben können. Ja, das ist völlig richtig. Ja, aber dass das natürlich in letzter Konsequenz das bedeutet. Aber wie war die Frage jetzt nochmal?
Ob Sie ein guter Vater sind?
Ach so, ja, das müssen wahrscheinlich die Kinder selbst beantworten. Ich bemühe mich, ja.
Sie haben ein gutes Verhältnis, ne?
Auf jeden Fall, ja, zu allen. Wir haben ja 4 Kinder, 2 Söhne und 2 Töchter.
Also zu Hause sitzen immer noch alle zusammen am Frühstückstisch.
Das wenn alle da sind, also der Älteste, der ist jetzt 24, der ist seit 1,5 Jahren weg von zu Hause. Ja, der ist down under, erst in Neuseeland, jetzt in Australien aktuell, macht da Work and Travel. Jetzt kommt er demnächst wieder zurück und mal gucken, ob er dann auch wieder zu Hause bleibt oder er überlegt nochmal die Wanderschaft fortzusetzen. Und naja, dann die Tochter, die 22-Jährige, die studiert Medizin hier in Berlin und ist auch schon ausgezogen. Aber die Zwillinge, die beiden, die sind noch zu Hause, 18.
Wie haben die auf das Interview geblickt? Also gerade auf die Aussage auch.
Also von den anderen habe ich jetzt keine Äußerung. Also mit dem betroffenen Sohn habe ich also ausgiebig gesprochen. Ja.
Okay. Also Sie waren ja auch sehr jung, wo Sie die Junge Freiheit gegründet haben. So ungefähr vielleicht sogar im selben Alter wie Ihre Kinder teilweise jetzt.
Ja.
Wie ist das denn so damals gewesen? Also man gründet einfach eine Zeitung und wie verdient man dann überhaupt Geld? Also Sie hatten ja nicht von Anfang an eine riesige Redaktion, mehrere Mitarbeiter und so weiter. Also stelle ich mir sehr schwierig vor, da irgendwie ins Business reinzukommen dann.
Ja, nee, also es ist eigentlich schon eine verrückte Geschichte. Ja, also dass ich war letztendlich in unserem Büro steht eine alte Schreibmaschine, so ein großer Kasten von Olympia. Und die habe ich von meiner Patentante geschenkt bekommen, als ich 12 Jahre alt war. Und wobei ich habe vorher schon auf der Reiseschreibmaschine meines Vaters geschrieben. Also die Faszination war schon da, aber diese große Schreibmaschine hat dann dazu geführt, dass ich also noch mehr darauf geschrieben habe und fasziniert war davon, wie die Wirkung also der tippten Buchstaben sind. Und dann habe ich damals, als ich 12 war, in der Familie eine Familienzeitung gegründet. Da sind sogar, weiß nicht, so 7, 8 Exemplare erschienen. Und ja, das war halt für mich faszinierend, wie andere darauf reagieren, wenn man also sowas Gedrucktes vorliegt. Das war natürlich Amüsement und so weiter. Ich habe da so mich für höheres Taschengeld eingesetzt zum Beispiel oder habe mich beschwert, dass mein Vater so geizig ist und uns mit so alten Schrottfahrrädern rumfahren lässt, wobei wir mussten sparen mit 5 Geschwistern, ja, also konnten nicht dauernd neue Fahrräder gekauft werden. Naja, und dann ging es aber immer so nahtlos weiter. Da habe ich dann in der Klasse eine Klassenzeitung gegründet. Da war ich, weiß nicht, so 13, 14 oder so. Und dann war ich Klassensprecher, kam in die Schülermitverwaltung. Und damals ist unsere Schülerzeitung in der Schule eingestellt worden. Und ich habe gefragt, ja, warum gibt es denn keine? Und dann hieß es ja, der letzte Chefredakteur ist mit der Kasse durchgebrannt, hat die Schule verlassen. Und überhaupt, man kann das nicht finanzieren, es lässt sich nicht finanzieren. Und dann habe ich gedacht, so, mich schlau gemacht, das muss doch möglich sein. Und naja, dann habe ich die Schülerzeitung, ich habe übrigens ein Exemplar dabei. Lindwurm hieß die. Wo habe ich die? Sieht man die? Ja, sieht man. Ja. Genau. Und auch so, weiß nicht, das waren so, glaube ich, so 10, 12, wo ich beteiligt war. Und diese Organisation hat mir Spaß gemacht, ja, und das Schreiben, aber auch das Gestalten. Das war so die
Aber das war ja eher so Ihr Hobby erstmal.
Genau.
Also Geld oder so haben Sie ja damals als Schüler damit noch nicht verdient. Ja, ne?
Heute wird immer gleich nach dem Geld gefragt.
Ja, also, ohne Geld, was ist da die Welt?
Also, naja, also ich merke schon.
Funktioniert ja auch.
Naja, jedenfalls, ich habe mich angefangen, politisch zu engagieren damals. Als Schüler, als ich 14 war, bin ich in die Junge Union eingetreten. Und das ist eine Geschichte für sich nochmal. Jedenfalls, ich habe dann die Junge Freiheit gegründet. Da war ich 18 Jahre alt und es war ein reines Hobbyprojekt. Ja, ich meine, hier habe ich auch nochmal mit, das ist die erste Ausgabe. DIN A5, 8 Seiten. Ja, Auflage 400 Exemplare, die habe ich in einem in einem Pappkarton auf dem Fahrrad nach Hause transportiert und verschickt. Und nein, das war in den ersten Jahren ein reines Hobbyprojekt. Im Gegenteil, alle, die damals mitgemacht haben, haben einen Druckkostenzuschuss bezahlt, damit es finanziert werden konnte. Und das hat sich noch 7 Jahre so hingezogen, ohne auch nur einen Pfennig zu verdienen an der Geschichte. Ne?
Und dann sind Sie trotzdem dran geblieben die ganze Zeit und hatten so eine Vision vielleicht auch schon?
Ja, die Themenauswahl würde mich halt auch jetzt interessieren, weil Sie haben ja gesagt, okay, Sie haben sich in der Familienzeitschrift über Taschengeld beschwert und dass es irgendwie kein Fahrrad gab und so. Und jetzt beschwert man sich ja auch sehr viel. Also gerade hier in der Jugendzeit ist es ja immer die Politik, über die man sich beschwert. Ist es vielleicht auch ein Ventil für Sie?
Naja, vielleicht, ich habe mich angefangen, politisch zu engagieren. Vor allen Dingen an Stelle 1 war das Thema die deutsche Frage damals. Das ist natürlich heute alles Geschichte, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber damals war halt Deutschland noch geteilt. Und ich habe als Schüler gemerkt, dass es traurigerweise viele gar nicht mehr beschäftigt. Ja, ich habe Reisen in die DDR gemacht, teils zu Verwandten oder auch über unsere Partnergemeinde, der Kirchengemeinde, hatten wir also eine Partnergemeinde bei Ost-Berlin. Und ich habe das so empfunden, das ist ein absoluter, ein Unrechtszustand oder wir sind unfrei, solange Deutschland nicht vereinigt. Also dafür wollte ich mich einsetzen. Das waren auch immer die wichtigen Themen in der Jungen Freiheit am Anfang. Damit verbunden natürlich auch die Frage der nationalen Identität, also der deutschen Geschichte, aber auch Familienpolitik. Mich hat damals auch schon das Thema Lebensschutz interessiert. Das war auch die Gründe, warum ich übrigens aus der Jungen Union ausgetreten bin, weil ich erlebt habe, als dann Helmut Kohl Bundeskanzler wurde 1982, dass so diese versprochene, er sprach von einer geistig-moralischen Wende, also einem Kurs nach so einem konservativeren Politik, dass die nicht eingelöst wurde, ja. Und deswegen bin ich ausgetreten, bin dann selbst Mitglied geworden in einer neuen rechten Partei, die Republikaner. Kennt kaum heute noch jemand, die sich auch gleich gespalten haben 2 Jahre. Auch das kennt man ja von der AfD, ja. Und ich war dann Mitglied in der Abspaltung. Freiheitliche Volkspartei, kennt heute auch keiner mehr. Und das war 1985, 86. Und die Junge Freiheit heißt Junge Freiheit, weil sie eigentlich ursprünglich das Mitteilungsblatt der Jugendorganisation dieser Partei sein sollte. Hatte sich nach einem halben Jahr aber auch wieder erledigt, weil diese Partei 1986 bei der Landtagswahl in Bayern untergegangen ist, mit 0,4%. Und dann habe ich einfach diese Zeitschrift weitergemacht. Und zwar aus dem, Sie haben jetzt gefragt, wegen der Impuls oder das Ziel oder Interesse, weil man damals schon erlebt hat, verschärft, dass es eben ein Riesendefizit gibt in der Medienlandschaft. Also dass die Medienlandschaft sowohl bei Öffentlich-Rechtlichen als auch Verlagen links, Mitte links dominiert ist und dass es also nur ganz schwach ausgeprägt eigene konservative Medien gab. Okay. Das ist ja noch zuvor vor Internetzeiten gewesen. Das hat natürlich vieles jetzt möglich gemacht, aber das war dann das Motiv, das zum bleibenden Motiv. Wir müssen eigenständige, selbsttragende Medien bekommen, die wirklich einen gewissen Einfluss ausüben und diese Lücke füllen. Ja, das war dann das wirklich das Motiv, ja.
Dass Sie das Gefühl hatten, Ihre Themen werden nicht repräsentiert.
Ja, absolut. Mhm. Ja, das war, und so sind ja auch viele dann auch Redakteure oder Autoren geworden. die genau das so empfunden haben. Also sowohl Junge natürlich, wir waren ja am Anfang, wir waren ja eine wahnsinnig junge Mannschaft. Wenn ich mir überlege, mein ältester Sohn ist jetzt 24, der da unterwegs ist. Und ich war, als jetzt die Wochenzeitung war, war ich 26. Da war ich schon habe ich das 7 Jahre schon gemacht. Und die Wochenzeitung, ja, boah, und das waren alles, ja, Studenten und so, die da mitgemacht haben. Und da kamen aber auch ältere Autoren dazu, teilweise von der Welt oder von der FAZ, altgediente, erfahrene Journalisten, die frustriert waren, weil diese Blätter alle auch so nach, tendenziell nach links gerutscht sind oder bestimmte Themen einfach hinten runtergefallen sind. Mhm. Ja. Haben Sie uns noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie jetzt diesen Kanal, dann können Sie allen interessanten Gesprächen bei uns folgen. Und wenn Sie vor allen Dingen die Zeitung noch nicht abonniert haben, die Junge Freiheit, 37 €, 12 Wochen bekommen Sie die im Schnupper-Abo und sparen 40% gegenüber normal. Steht alles in der Videobeschreibung drin.
Gerade das Thema Familie haben Sie angeschnitten.
Ja.
Ich glaube, also mich, ich glaube auch uns, würde interessieren, was bedeutet Familie für Sie? Wie leben Sie Familie?
Ja, ich glaube, also Familie ist ja wirklich absolut der Kern einer Gemeinschaft. Mhm. Und es ist tragisch, dass also dass es immer seltener zu Familiengründung kommt.
Was glauben Sie, warum?
Ja, es ist natürlich, sind verschiedene Gründe. Es ist natürlich so, wenn man mal 100, 200 Jahre zurückblendet noch, wo es keinen Sozialstaat gab, keine Absicherung. Mhm. Das erlebt man ja teilweise auch jetzt bei Einwanderern, die aus Kulturkreisen kommen, wo es fast keinen Sozialstaat gibt, wie enorm stark da die Familien noch sind, also auch wo es um Familienehre geht und so weiter, natürlich auch in einer extrem anderen Form, ja. Aber dass natürlich immer die Familie der einzige oder wesentlich Schutzraum immer war, ne? Aber wo natürlich auch Kinder geprägt werden. Und natürlich ist durch den modernen Sozialstaat, soll man sagen, geht man ja nicht unter, wenn jetzt eine Familie, wenn ein Ehepaar sich trennt zum Beispiel. Trotzdem finde ich das natürlich problematisch oder so für die Betroffenen problematisch, aber es ist nicht mehr so, dass man ins Nichts fällt. Das kann man sich natürlich auch nicht wünschen heute, dass irgendwie, ja, Ehepartner, die sich scheiden lassen und es gibt nur einen Alleinverdiener, dass dann irgendwie im Zweifel, sage ich mal, die Ehefrau dann irgendwie verarmt oder sowas. Ja, das kann man sich natürlich jetzt nicht wünschen, aber das ist natürlich zumindest eine Sache, die immer natürlich für so ein Kind gesorgt hat, ja. Und dann, ich meine, ja, dann natürlich auch dieser Individualismus, die Konzentration auf die Selbstverwirklichung, ja, dass die Leute auch, was ich jetzt in den 20ern dann erstmal ewig, muss bei meinem Sohn aufpassen, ewig reisen und so weiter und das Studium wird ewig ausgedehnt oder was auch immer man macht und dann, bis man mal endlich zu Potte kommt und dann vielleicht mal doch heiratet, ne?
Das ist jetzt der Einfluss, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie leben Sie denn Familie, um diesen Einflüssen irgendwie entgegenzuwirken?
Ach, ganz relativ, weiß nicht, normal, traditionell, ja, also was bedeutet, wollen Sie wissen?
Ja, was bedeutet traditionell? Geht man zusammen raus, widmet man sich dem Sohn, der Tochter? Ist es wichtig, dass man am Frühstückstisch zusammensitzt?
Doch, ja klar, am Wochenende, ja, und dass man tatsächlich, also das ist, ich meine, ich habe das immer selbstverständlich so erlebt und so, aber man merkt dann doch, dass es auch Leute gibt, Familien gibt, wo die aneinander vorbeileben. Also ich finde das schon enorm wichtig, dass man sagt, wenigstens am Wochenende gemeinsam frühstücken. Das ist ja meistens die Gelegenheit auch, wo man dann vielleicht doch sich austauscht und mitkriegt, dass es, was hat jemand erlebt oder geht es ihm nicht gut oder so, ja.
Interesse zeigen.
Ja.
Also aneinander und wahrscheinlich auch am Leben ihrer Kinder.
Aber ich glaube, da bin ich noch, da ist noch ausbaufähig.
Das ist noch ausbaufähig.
Ja, genau. Dass sie richtig zuhören. Naja, bei Ehepartnern oder so ist doch immer so, ist doch der Klassiker, dass, dass das Männer manchmal Schwierigkeiten haben zuzuhören. Ja, Frauen hören immer ganz perfekt zu.
Perfekt, ja.
Oder?
Ich verstehe öfters das, was ich verstehen will. Okay. Also, aber da kann ich auch nur von mir sprechen.
Ja. Aber Sie haben ja auch eine relativ interessante Familienkonstellation generell, würde ich jetzt mal behaupten. Also Sie, habe ich ja schon gesagt, Sie sind unser Chef von der Jungen Freiheit und Gründer und Herausgeber von einem eher konservativen bis rechten Blatt, je nachdem, wem man zuhört. Innerhalb Ihrer Familie sind da aber die Lager doch gar nicht so eindeutig. Sie haben ja zum Beispiel eine Schwester, die bei den Grünen ist. Wie ist das so bei Ihnen dann zum Beispiel an Weihnachten oder so, wenn dann da quasi der rechte Onkel zusammen mit der linken Tante an einem Tisch sitzt? Gibt es da Streit? Ist das entspannt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich komme ja sowieso aus einer Ecke, also wo ich jetzt die JF gegründet habe, Südbaden, Freiburger Umland, ja, das ist ja eine Ecke, die ist so ein, jetzt so eine Hochburg der Grünen. Also schon in den 80er Jahren die Umweltbewegung, Waldsterben war damals wichtig, speziell im Schwarzwald, der ja viel Nadelbäume hat. Und dann der Kampf gegen dieses Atomkraftwerk Wühl auch in Baden, dass die Leute damals da stark bewegt haben. Deswegen waren die Grünen da schon sehr stark. Hausbesetzer-Szene in Freiburg. Also ich habe das schon damals als ein Umfeld, obwohl man ansonsten immer noch sagt, Baden-Württemberg, eher damals noch CDU regiert und so. Ja, aber dass dann die, gerade am Gymnasium und so, dass da die linken Grünen schon dominiert haben. Ja. Und dann auch in meiner Familie, mütterlicherseits, meine Mutter ist die Älteste, hat vier Brüder. Von den vier Brüdern sind, glaube ich, drei auf jeden Fall in der SPD aktiv gewesen oder sind es noch aktiv, auch in verantwortungsvollerer Position. Mein Großvater war bei der SPD und Baubürgermeister in Villingen, das ist eine Stadt im Schwarzwald gewesen und so. Also ich hab das also schon früh so erlebt, dass man eigentlich der Abweichler ist, wenn man jetzt sich in der Jungen Union alleine schon engagiert hat oder konservative Ansichten hat.
Hat da Ihre Schwester schon, als Sie JF gegründet haben, hat die da schon was gesagt? Also wie war das Verhältnis dazwischen Ihnen?
Das hat sich, glaube ich, würde ich sagen, erst später dann so entwickelt. Aber nee, bei uns war auch das Interesse unterschiedlich ausgeprägt. Also ich glaube, ich war schon als Schüler derjenige, der von uns Geschwistern der das stärkste politische Interesse hatte. Und das ist auch so gewesen. Mein Vater war Berufssoldat, Militärhistoriker und war sehr stark politisch interessiert. Der hatte in Berlin studiert, als die Mauer gebaut wurde und war da auch in den Studentengruppen aktiv, die bei Fluchthilfe geholfen hatten und Tunnel gebaut hatten. Und er fand das damals wahnsinnig empörend, dass die Mauer gebaut wird und das so hingenommen wurde, ja, also das auch von westlicher Seite. Man hat sich ja da praktisch mit diesem Status dann arrangiert. Und also wir haben sehr rege immer über diese Frage diskutiert zu Hause, aber die anderen Geschwister hatten dann nicht ganz so ein Interesse. Aber es wurde sehr, wir hatten eine Atmosphäre zu Hause, wo man also sehr kontrovers auch diskutieren konnte und nicht so nach dem Motto, also auch mein Vater hat jetzt darauf hingewirkt, ja, ihr müsst alle in eine Richtung denken. Mhm. Er fand das also, hat das auch akzeptiert, wenn jemand eine komplett abweichende Meinung hat. Es wurde halt dann rege diskutiert, ja. Mhm.
Aber warum glauben Sie, dass ausgerechnet Sie derjenige waren, der diesen Weg eingeschlagen hat?
Tja, ich war auf jeden Fall der Erste, der jetzt aktiv war bei den, also ich habe zwei ältere Brüder, zwei jüngere Schwestern und die beiden Schwestern sind also in die grüne Richtung dann gegangen, aber bei Ihnen war das, glaube ich, während des Studiums dann so, ja. Und dann waren wir auch schon auseinander. Ich bin ja dann nach Berlin gegangen und tatsächlich Weihnachten oder so oder irgendwelchen Familienfeiern zu Hause gewesen. Dadurch haben wir uns dann nicht mehr ganz so oft gesehen. Aber es kommt auch stark darauf an, in welchem Freundeskreis man sich bewegt wie man sich da teilweise entwickelt. Ne?
Und wenn Sie heute zusammenkommen, ist es, geht es um die Familie eher oder spricht man da auch noch über politische Themen und diskutiert da?
Also generell, was ich glaube auch gesamtgesellschaftlich ein Problem ist, nicht nur jetzt sagen wir mal, was ich in der Familie erlebe, ist, wie schwierig das ist, auszuhalten, wenn Leute gegensätzliche Standpunkte haben. Mhm. Ja, und ich erlebe so, dass man eigentlich dieses Thema muss ausgeklammert werden. Mhm. Ich kann damit, sagen wir mal, ich würde mich jeder Diskussion stellen und ich finde es eigentlich eher traurig, wie wenig nachgefragt wird, ja. Mhm. Sondern das ist so, ist der Elefant im Raum und bloß nicht anrühren. So hält man dann, sagen wir mal, auch Familientreffen oder Feiern aus. Aber es ist, ich glaube, für die anderen ist es schwer erträglich, was ich da mache, ja.
Ja, das ist ja sehr interessant, dass Sie dann auch in der Familie quasi so ein ja, Einzelgänger im politischen Sinne, meine ich jetzt, waren. Und man hat ja das Gefühl, so im rechten Spektrum sind sie das auch tatsächlich. Denn ja, man hat immer das Gefühl, dass sie da auch eben ein Außenseiter sind. Viele Rechte sie da als Alt-CDUler betiteln, vielleicht auch, weil sie damals in der Jungen Union eben waren. Und dass sie da einfach, ja, vielleicht zu liberale Positionen haben, oder wie können Sie sich das erklären, dass da immer wieder sowas auf Sie einprasselt? Auch bei der Buchmesse, wo Sie sich dafür eingesetzt, genau, wo Sie sich dafür eingesetzt haben, dass eben rechtsextreme oder rechtsradikale Verlage nicht teilnehmen können.
Es ging um einen konkreten Verlag, der eine Zeitschrift Nationalsozialismus heute herausgibt, also wo es nun eindeutig so ist. Also ja, aber also ich bin halt der Meinung und Verfechter davon, dass man nicht Unterschiede und Probleme mit so einer Harmoniesoße zukippen soll, also auch in der rechten Szene. Also man macht sich oft sehr bequem darin zu sagen, naja, wir werden alle hier angegriffen, natürlich durch eine Gesellschaft, die stark auf Cancel Culture zelebriert, gerade jetzt in den letzten Jahren, also ist der Begriff ja auch erst aufgekommen. Aber solange ich das mit der jungen Freiheit mache, muss ich das ja erleben. Also diese Art der sozialen Ächtung und dass man sagt, man will dafür sorgen, dass jetzt Leute, die konservativ denken oder jetzt so wie wir, dass die an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden sollen, dass die nicht im Rahmen von Diskussionen im öffentlichen Raum teilnehmen sollen und so weiter. Aber dieser repressive Druck kann halt dazu führen, dass man sagt, man zieht sich zurück und lässt auch alle Differenzen fahren, die es trotzdem gibt. Und sagt dann, gab dann früher immer diesen Spruch, Patrioten an einen Tisch und Einheit der Rechten und so weiter, wo es oft aber trotzdem objektiv Meinungsverschiedenheiten gibt. Und ich halte das für falsch, die also nun zuzukleistern, sondern es gibt einfach Dinge, die sind auch problematisch, auch sagen wir mal in unseren Reihen oder Dinge, die, sagen wir mal so, die auch geklärt werden müssen.
Dinge, die Sie canceln wollen?
Nicht, die ich canceln will. Ich würde zunächst mal sagen, dass man überhaupt auch in der Lage ist, Dinge anzusprechen, die problematisch sind. Und dass man sagt, also auch, es ist ja ein bisschen schizophren, wenn man sagt, wir fordern irgendwie also Diskussionen ein und so weiter. Und dann sagt man, man geht Diskussionen in den eigenen Reihen aus dem Weg. Und es gibt halt ein anderes Beispiel. Es gibt ja diese berühmte Schweigespirale von Elisabeth Nölle-Neumann, dieser Meinungsforscherin. Die hat darum ein Buch, ich glaube, in den 70er Jahren geschrieben und hat festgestellt oder hat untersucht und festgestellt, warum es so ist, dass obwohl es teilweise konservative Mehrheiten gibt, die sie demoskopisch in Umfragen feststellt, dass die aber im öffentlichen Raum nicht zum Tragen kommen. Ja, und da dann spricht sie davon, es gibt die Isolationsfurcht von Menschen, also im öffentlichen Raum haben Menschen empirisch Angst, eine Meinung zu vertreten, mit denen man sich sozial isoliert. Und das Schizophrene ist, dass sie sich also fürchten, eine Meinung zu sagen, obwohl es dafür eine Mehrheit gibt. Während dann andere Meinungen im öffentlichen Raum dominieren, ich sag mal grob, linke Positionen, weil man da nicht in der Gefahr steht, sich sozial zu isolieren. Und deswegen hat sie von einer Schweigespirale gesprochen. Das heißt, dass sich Leute immer mehr zurückhalten. Und dadurch ein Verstärkereffekt entsteht, dass eben dann linke Positionen im öffentlichen Raum immer stärker sind. Und dass darauf auch die Macht, die Macht im öffentlichen Raum auch der Linken herkommt. Ja. Und das erleben wir ja bis heute eigentlich. Und ich bin der Meinung, es gibt gleichzeitig aber auch so eine Schweigespirale in der eigenen Blase. Ja, das heißt, dass auch in der eigenen Blase manchmal Leute vorsichtig sind, sich zu äußern, wenn etwas kritisch läuft, weil sie denken, dadurch ist man irgendwie der Buhmann oder so, der Störenfried oder
ja,
irgendwas.
In den Kommentaren sind die Leute ja eher, also haben ja keine Angst, irgendwas zu äußern, sondern die schießen ja regelmäßig.
Ja, aber auch, genau, aber das Interessante ist, dass auch bei den, ist das, stelle ich immer in Rechnung, wenn wir uns auf der Internetseite auch diskutiert wird, dass auch da im Schnitt eine bestimmte Gruppe besonders laut ist. Ja?
Welche?
Es gibt halt viele Leute, die schreiben keine Kommentare. Und das ist, glaube ich, sogar die Mehrheit. Das muss man halt sehen. Es gibt einen bestimmten Typ Mensch, der, und dann auch oft unter Pseudonym, ja, der in irgendwelchen hier Foren sich umtut, der sich unter YouTube-Videos äußert. Und es gibt da Leute, die haben einfach keinen Bock, sich da zu äußern. Oder denen ist es einfach auch von der Tonart zu blöd. Und das darf man gar nicht unterschätzen, dass es draußen halt viele Leute gibt, die sagen, ich werfe mich da nicht so ins Getümmel. Und oder andersrum, sie wollen natürlich auch, dass meine Atmosphäre erzeugt wird. Darauf müssen wir uns ja auch, finde ich, bemühen, wo die Leute sich auch gerne äußern. Mhm. Aber wenn es immer zu so einem das ist die Gefahr auch in sozialen Medien, dass es um so einen Wettlauf geht, um Lautstärke und Aggressivität und so weiter, ja, dann sind die Leute, die abwägen und differenzieren und so weiter, die halten sich dann zurück. Ja, und also ich bin da, ist mir also wichtig zu sagen, nicht nur immer, auch beim politischen Gegner, auch auf der Linken, vielleicht kommt es ja vielleicht sogar durch meine eigene Familie, weil ich die Pappen in der Familie Leute habe, dass man auch immer überlegt, könnte nicht sogar auch jemand, der links steht, hat er nicht vielleicht trotzdem das eine oder andere Argument, was man jetzt auch mal ernst nehmen muss oder so. Und nicht, dass man immer sagt, das sind irgendwie alle da draußen, sind die Bösen und wir alle haben uns lieb und sind bei uns gibt es keine Probleme oder sowas, ja.
Aber wo würden Sie sagen, dass Sie stehen? Also sind Sie konservativ, sind Sie rechts? Also die junge Freiheit, genau, die junge Freiheit wird ja auch immer wieder als Sprachrohr der neuen Rechten bezeichnet.
Von wem?
Google. Genau, Google.
Ja, das sind natürlich immer so Labels, die existieren, ja. Und das ist übrigens, Sie können fast jeden Begriff, den kann man mit guten Gründen auch auseinandernehmen. So, also ich spreche von mir als konservativ. Ich halte es auch wichtig, diesen Begriff zu besetzen.
Weil was bedeutet Sie mal, konservativ für Sie?
Das ist also wirklich ein weites Feld. Wir haben gerade über die Familie zum Beispiel gesprochen. Also wenn Sie so wollen, dass man auch bewährte Traditionen, also wie wichtig Traditionen sind oder gewachsene Institutionen. Dazu gehört für mich auch zum Beispiel auch der Glaube, ja. Und nicht, dass man sagt, man alles lässt sich abräumen und künstlich schaffen. Also die Linke hat ja die Vorstellung, man könnte also praktisch vom grünen Tisch aus eine Gesellschaft aufbauen und der Mensch wäre ein unbeschriebenes Blatt und so weiter. Ja, also dass man schon glaubt, man ist teilweise, sicherlich auch teilweise eben genetisch vorbestimmt, aber auch wie wichtig die Traditionen sind, ohne jetzt alles da, kritiklos zu betrachten oder sowas, ja. Also das ist für mich wichtig, ja.
Aber wenn Sie jetzt so drei Schlagworte nennen müssten, warum oder was konservativ für Sie ist?
Familie, Glaube, Nation.
Und warum passt das eher zu konservativ für Sie und nicht zu rechts?
Nein, das sind sogar, rechts ist der zweitbrauchbarste Begriff, würde ich sagen. Es gibt zum Beispiel auch gute Gründe, warum man sagt, diese Begriffe links, rechts, die aus der Französischen Revolution kommen, dass die auch zu einfach sind. Aber gerade jetzt sind ja zwei neue Bücher rausgekommen von Karl-Heinz Weismann und von Peter Höres, die nochmal beschreiben, dass es Begriffe sind, die halt immer verwendet werden und nach denen die Leute einfach unterscheiden. So, ja. Und insofern selbstverständlich, man kann auch sagen, rechtskonservativ oder nationalkonservativ, ja, ist prima. Bei Neurechts ist es halt so, Neurechts ist halt ein Begriff, ich habe sogar mal ein Buch dagegen geschrieben, ja, Phantom Neue Rechte. Ich bin immer wieder verblüfft, wie der Begriff immer wieder neu aufgewärmt wird und dann immer wieder Leute sagen, ach, ist das nicht schön? Ja, es war bei Jasmin Kosubek auch das Thema, ja, das heißt doch, dass man nicht altrechts ist. Ja, das ist so, das neue Persil wäscht weißer als weiß oder sowas. Ja, soll so eine Aprilfrische aus, denken die Leute. Ja, das ist irgendwie, aber das hat seit den 60er Jahren hat es immer wieder Ansätze gegeben, diesen Begriff Neurechts tatsächlich auch von rechts einzuführen, aber letztendlich dominiert aus meiner Sicht, und das ist nun nicht zu beseitigen, ist es ein Begriff, den die linke Politikwissenschaftler verwenden und vor allen Dingen der Verfassungsschutz. Und übrigens auch schon seit den 70er Jahren, auch das ist nicht neu, um eine Kategorie zu schaffen, wo man alle Leute einsortiert, die also nicht im Rahmen der Union oder irgendwas so gesellschaftlich von Linken akzeptiert, irgendwie als bürgerlich brav wahrgenommen werden, hat man also so einen Begriff, wo man Leute einsortieren kann, die so im Übergangsbereich zum Rechtsextremismus stehen. Und da sage ich halt, oder bei unseren, wenn wir die Auseinandersetzung um diesen Begriff geführt haben, dass ich es für idiotisch halte, sich diesen Begriff anzukleben. Mhm. Weil sie sich dauernd in so einer Rechtfertigungsdiskussion befinden. Ja, Neurechts ist das antidemokratisch und das haben sie Probleme mit Parlamentarismus und stehen sie in der Tradition der konservativen Revolution und was weiß ich was. Also
wollen Sie das eher nicht wegen der Außenwirkung?
Nein, es ist einfach so ein Begriff. Sie müssen ja immer überlegen, wenn Sie sich irgendeinen Begriff ankleben, können Sie die Definition dieses Begriffs beherrschen? Oder sind Sie pausenlos damit beschäftigt, klarzustellen, warum dieser Begriff doch nicht so gemeint ist?
Mhm. Aber links nennen wir ja auch die ganze Zeit links, ne?
Ja, insofern,
alle anderen sind links.
Ja, das ist natürlich, aber das ist ein, sagen wir mal, sehr umfassender Begriff. Mhm. Und theoretisch auch der Begriff rechts, zumindest in anderen Ländern. In Deutschland wiederum, selbst der Begriff rechts ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn Sie Leute einfach in einer Diskussion auf der Straße, in der Familie, da zucken die Leute ja schon zusammen, weil so im Kopf so Assoziationen abgehen, rechts gleich Springerstiefel, gleich fast schon Neonazi und so weiter. Ne?
Gleich rechtsextrem, fast.
Stimmt. Ja, genau, also auch jetzt können Sie immer sagen, Sie wollen die Diskussion ausweichen, aber ich glaube, man braucht praktikable Begriffe, die auch eine Diskussion etwas verkürzen.
Okay, wenn Sie mit Ordnung und bei rechts müssen wir differenzieren.
Nein, natürlich. am Ende ist es so ein Marathonlauf, um irgendwie mal auch die Selbstverständlichkeit durchzusetzen. Natürlich, dass man sagt, in der Demokratie muss es eine Linke, eine Mitte und eine Rechte geben, ja. Aber ich glaube, da sind wir gerade mittendrin, dass das in so einer Normalisierung. Aber man sieht, die anderen haben große Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen. Also jetzt auf der Linken oder im etablierten Bereich, ja.
Jetzt hat man aber auch das Gefühl, dass die JF manchmal als konservativ gelabelt wird, manchmal als rechts, aber teilweise schreiben Leute auch irgendwo online rechtsextrem. Ja. Und da gab es ja mal vor Jahren einen Vorfall mit dem Verfassungsschutz.
Genau.
Und ich muss sagen, als wir darüber erfahren haben, quasi haben wir gesagt, oh Gott, nicht, dass demnächst noch unsere Handys abgehört werden. Oh, also ja. Was war denn da damals los? Ist die JF rechtsextrem oder warum hat der Verfassungsschutz da mal eine Rolle gespielt?
Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, diese ganze Auseinandersetzung. Das Verrückte ist ja, als wir Wochenzeitung wurden, wir haben, also wie gesagt, Freiburg haben wir uns gegründet und waren dann bis 1990 waren wir zweimonatlich, ab 1991 monatlich. Und dann fiel die Entscheidung, wir werden Wochenzeitung. Und dann haben wir gesagt, so aus dem Südwesten da, aus Freiburg, irgendwie die überregionale bedeutende Wochenzeitung zu machen, das ist Käse. Wobei ich ehrlich gesagt auch schon dieses ätzende linksgrüne Freiburger Milieu auch schon nicht mehr ausstehen konnte. Vor allen Dingen, da hocken die ja auch alle so aufeinander. Das ist ja aus Berliner Sicht, wenn man jetzt hier lebt, eine kleine Stadt mit irgendwie 190.000, glaube ich, Einwohnern oder so. Und wenn Sie da über die Straße gehen, irgendwie nach 10 Minuten treffen Sie schon jemanden, den kennen Sie aus der Schule oder irgendwas. Jeder kennt jeden. Das ist in Berlin schon mal anders. Aber wir haben gesagt, wir gehen in die Hauptstadt, wobei der Umzug der Hauptstadt noch nicht stattgefunden. Und dann starten wir also im Januar 94 in Berlin als Wochenzeitung. Und es war vom ersten Tag an der Horror, wie wir angegriffen worden sind. Ja, übrigens schon vorher, 93, also hingekommen sind. Es gab wir waren provisorisch untergekommen in, da ist jetzt der Hauptbahnhof, damals noch Lehrter Bahnhof in der Nähe. Da gab es am 9. November 93 eine riesige Demonstration. Ich glaube, 2000 Teilnehmern, die da die Straße lang gezogen sind.
Gegen die JF.
Linksextremisten, nein. Ja. Und da ist hier Wochenzeitung.
Gegen die JF, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Ach so. Okay.
Weil es hieß, die haben natürlich irgendwie gedacht, was ist das denn? Jetzt kommt da eine rechte Zeitung nach Berlin, die sich natürlich so als was ich was mit der Taz und mit der linken Szene
also es war
und so weiter.
Der Ortswechsel, der so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass jetzt die Aufmerksamkeit.
Nee, die Aufmerksamkeit war schon vorher da. Also ab 92 ging es so richtig mit der Berichterstattung los. Wir müssen immer noch denken, es gab noch kein Internet. Also heute ist ja immer alles in so Echtzeit, sofort soziale Medien, Interaktion und so. Damals muss ja erstmal ein anderes Printmedium so berichten und so. Aber es ging schon 92 so los, dass man so wahrgenommen hat, da tut sich was. Übrigens, vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, Der erste große Bericht war von der Taz im Frühjahr 92. Ganzseitiger Bericht, eine rechte Taz-Fragezeichen war die Überschrift. Mhm. Und da wurde es erstmal so praktisch, wurden wir porträtiert als so ein rechtes Spiegelbildprojekt zur linken Taz. Und es war schon ganz gut getroffen, weil für uns war es natürlich faszinierend, dass die Taz so eine Eigeninitiative war. Ja, und sonst traditionell damals war es halt so, dass diese Zeitungen gehörten immer zu irgendwelchen Großverlagen und wurden dann, also die auch jede Menge Geld hatten und so. Und dass die Taz einfach so auf Basis von Bürgerinitiativen gegründet wurden, das war schon ein enormes Phänomen und sich da auch durchgesetzt haben. Und bei uns war es ja auch so, das war ja eine studentische Eigeninitiative und wir haben das Geld eingesammelt unter unseren Lesern und so, ja.
Aber wann kam der Verfassungsschutz?
Genau, kommen wir zum Verfassungsschutz. Okay. Nee, ich wollte nur vorausschicken, ja, als wir dann 94 Wochenzeitung wurden, gab es dann verschiedene Angriffe im Herbst, eine große Demonstration in Potsdam. Mhm. Wir waren ja erst in Potsdam mit 1500 Teilnehmern, Straßenschlachten, umgeschmissenen Polizeiautos. Dann erst einen Überfall auf unsere Druckerei in Weimar, wo mit Waffengewalt, also Druckunterlagen entwendet wurden. Und dann im Dezember 94 dann schließlich dieser Brandanschlag auf die Druckerei mit 1,5 Millionen D-Mark Sachschaden und dann einem Bekennerschreiben, was übrigens in der Taz veröffentlicht wurde, von einer revolutionären Lesben-Frauengruppe, die also diesen Brandanschlag, sich zu diesem Brandanschlag bekannt hat. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Übrigens, die Täter wurden nie gefasst. Man hat die Spur führte in die Antifaszine nach Göttingen. So, und da würde man, das wollte ich noch vorausschicken, da würde man sagen, aha, Riesenthema. Linksextremisten greifen die Pressefreiheit an. Im Prinzip, große Solidarisierung mit der armen kleinen Zeitung wegen dieser Angriffe, ja. Und stattdessen war erstmal ein ohrenbetäubendes Schweigen damals nach diesem Brandanschlag. Und dann setzte so mäßig, weil die Druckerei gehörte zur FAZ-Gruppe. Also, und dadurch musste wenigstens die FAZ selbst über diesen Brandanschlag berichten, aber alles mit angezogener Handbremse. Das war so das Ekelhafte eigentlich, dass man so erleben musste. Es wird immer sortiert. Es kommt drauf an, wer der Angegriffene ist, ja. Und wenn jetzt spiegelbildlich jetzt, sagen wir mal, ja klar, wenn die Taz, die Druckerei der Taz angegriffen wäre, irgendwie wochenlang vom Bundestag, Bundespräsident, ich weiß nicht, wer da sich alles geäußert hätte. Und bei uns war dann erstmal Totenstille, ja. Und dann eben der Punkt, dass im Frühjahr 95, da hätte man sagen können, oh, die Verfassungsschutzämter, die konzentrieren sich jetzt ganz doll aufs Thema Linksextremismus und linksextreme Gewalt. Nö, im Frühjahr 95 fängt der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz an, über uns zu berichten. Und zum Teil mit einem absurden Umfang. Ich glaube, in einem Verfassungsschutzbericht in der Spitze gab es ein Kapitel 20 Seiten über die junge Freiheit. Ja. Und das zog sich 10 Jahre lang hin.
Dass sie immer wieder erwähnt worden sind.
Naja, die Berichterstattung zog sich 10 Jahre hin. Und das war natürlich ein absoluter Nackenschlag, weil nach diesem Brandanschlag, Sie müssen sich ja auch vorstellen, es stimmt, es wurden ja noch Vertriebsfahrzeuge von Grossisten angezündet. Im Frühjahr 95 brannte vor unserer Redaktion nachts mein Auto. Da habe ich damals noch im Büro geschlafen, ja, und werden sie nachts wach vom Blaulicht und gucken raus und draußen wurde gerade das brennende Auto gelöscht und so, ne? Also man denkt da in der Situation schon, okay, was kommt als nächstes, ja? Oder reicht es nicht, muss ich das wirklich weitermachen oder so, ne?
Und dann kommt der Verfassungsschutz und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das wäre ein Witz, ne?
Also. Und vor allen Dingen, weil der Verfassungsschutz bedeutet ja, ich meine, so wie Sie es vorhin auch schon geschildert haben, dass bei Normalbürgern wirkt das ja fast schon wie ein Urteil. Die sagen sich, ohne Grund beschäftigt sich eine Behörde nicht mit denen. Ja. So. Und das hat natürlich eine Wirkung, weil dann heißt es immer, ja, die vom Verfassungsschutz beobachtete junge Freiheit. Und dann war es dann jahrelang so, dass wenn wir etablierte Politiker interviewt hatten, wir haben ja immer versucht, Leute aus der CDU oder aus der FDP oder was weiß ich zu interviewen, da gab es dann regelmäßig eine Presse, Kampagne danach, wo berichtet wurde, Skandal, Politiker XY hat der vom Verfassungsschutzbericht beobachteten jungen Freiheit ein Interview gegeben. Und dann kam eine Rechtfertigungsschleife, wo der Politiker sich erklären musste, warum er das gemacht hat. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass wir dann immer mehr Absagen bekommen haben. Wir haben Absagen oder noch weniger Anzeigen bekommen. Es haben auch Leute sogar gesagt, sie können die Zeitung nicht weiterlesen. Also wie Sie vorhin gesagt haben, weil Sie dachten, wenn ich die junge Freiheit lese, dann werde ich abgehört. Ja, und die wenigsten wissen ja, dass wenn der Verfassungsschutz jetzt über eine Zeitung zum Beispiel berichtet, dann bedeutet es nur, die haben Abo, schneiden die Zeitung aus, sammeln die Artikel und forsten die Artikel durch, ob sie irgendwo, wie Sie so schön sagen, einen tatsächlichen Anhaltspunkt für den Verdacht auf extremistische Bestrebungen finden. Ja.
Und den haben Sie offenbar in der Jungen Freiheit gefunden?
Ja, sehr witzig. Zum Beispiel haben Sie sich dann, also es ging zum Beispiel auch damals schon über die Berichterstattung über Migration, multikulturelle Gesellschaft. Ich meine, wir erleben es ja heute viele so, die politisch aufgewacht sind wegen der Grenzöffnung 2015 und der dann einsetzenden Migration infolge des Syrienkriegs und so weiter. Aber tatsächlich hat uns ja in der Berichterstattung schon die ganze Zeit begleitet eine aus dem Ruder laufende Migration. Das war ja Anfang der 90er Jahre zum Beispiel mit der ersten großen Asylwelle, so wo es dann ja diesen Asylkompromiss gab mit der verschärften Regelung, dass es eigentlich aus sicheren Drittstaaten keine Einreise geben darf. Aber es war schon damals so, dass also Kritik an der multikulturellen Gesellschaft und einer zugespitzten Kommentierung der Folgen der Migration hat der Verfassungsschutz NRW dann als Anhaltspunkt gewertet. Ja. Wichtig ist halt, wir konnten dann erkennen, warum haben die angefangen, über uns zu berichten, weil damals, auch heute alles vergessen, dass die Republikaner damals ja 1992 in den Landtag von Baden-Württemberg eingezogen waren mit 10,9%. Sie haben nochmal den Wiedereinzug geschafft und dass man damals auch die Bericht über die Republikaner berichtet hat. Und wir wurden zum Problem, weil die Junge Freiheit so eine Art eine Quarantäne durchbrochen hat, die über diese Partei, die Republikaner, verhängt wurde. Übrigens, was man auch heute versucht hatte, bei der AfD durchzuziehen, was aber gescheitert ist. Also man hat bei der AfD ja teilweise das zu wiederholen, was man damals an den Republikanern durchexerziert hat. Also auch Berichterstattung, erst Verdacht, dann rechtsextrem. Damals ist es gelungen. Also das heißt, die Republikaner waren noch zu schwach und sind dann also praktisch an den Rand sortiert worden. Und die Junge Freiheit wurde zum Problem, weil wir praktisch da so Blockadebrecher waren. Wir haben also regelmäßig über die Republikaner berichtet, aber eben ist auch genauso kritisch wie heute über die AfD. Und dass aber gleichzeitig in der Jungen Freiheit Politiker von der CDU dann drin waren. Das war natürlich dann, und ich meine, dass es damals versucht worden ist, als die JF damit zu marginalisieren oder irgendwie, dass man sagt, man setzt uns so unter Druck, dass wir verschwinden.
Also dann hieß es damals, die JF ist rechtsextrem. Im Verfassungsschutzbericht?
Nein, formal ist interessant, dass Sie das so sagen. Ne? Formal, also ich musste mich ja mit dieser juristischen Frage ständig auseinandersetzen. Sie haben gesagt, Sie schreiben ja nur, es gäbe tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht auf rechtsextremistische Bestrebungen. Also das Ganze ist, wir haben es ja, die Frage ist, was darf der Verfassungsschutz eigentlich genau sagen? Darum drehte sich unser juristischer Streit auch. Die haben immer gesagt, wir äußern ja, übrigens selber haben Sie ja auch bei der AfD, Sie merken ja genau, bei der AfD geht es dann auch immer um Verdachtsberichterstattung oder ist sie gesichert rechtsextrem und so weiter. Ne? Und Sie haben das auch in unserer juristischen Auseinandersetzung immer gesagt, Sie haben ja nur in der Zone, wir befinden uns in der Zone der Verdacht. So. Wir äußern nur den Verdacht und so weiter. Ja. Aber beim Empfänger kommt natürlich genau das an. Ja. Und so wurde es auch immer zitiert.
Ich meine, das lese ich heutzutage noch.
Ja, klar.
Und das war ja schon, bevor wir geboren worden sind, im Endeffekt. Deswegen, es ist offenbar hängen geblieben. Ja. Also einmal ein Stempel, immer ein Stempel.
Genau. Sie müssen halt auf jeden Fall sehen, also auch wenn man sich im Rahmen des Presserechts zum Beispiel bewegt, wo wir auch Dutzende, Hunderte von Auseinandersetzungen geführt haben. Sie dürfen wechselseitig, ja, also zum Beispiel auch ich kann über eine linke Politiker, linke Medien immer schreiben, linksextrem, weil es eine Meinungsäußerung ist. Und bei, es geht dann immer bei der Auseinandersetzung, wenn jemand sagt, das stimmt aber nicht, ich bin nicht linksextrem, dann geht es darum, ob es einen Tatsachenkern gibt. Ja, und im Rahmen der Auseinandersetzung, im Rahmen der Meinungs- und Pressefreiheit ist es zulässig, zuzuspitzen. Das heißt, sie dürfen über einen politischen, also Mitbewerber, wenn sie so wollen, zuspitzen und sagen, weiß ich, sie sind linksextrem oder sowas, ja. Und da kann, so. Nicht über jemand Unbekannten. Es muss jemand sein, der sich im öffentlichen Raum befindet. Und insofern auch bei uns, also wir können uns nicht dagegen wehren, wenn jemand sagt, oh, die Junge Freiheit ist eine rechtsextreme Zeitung. Ja, bitte, das ist seine Meinung so ungefähr. Ja,
Wikipedia schwierig. Zum Beispiel.
Ja, da steht es aber so nicht drin. Also ja, da steht auch nur drin,
das heißt das immer, neue Sprachrohr
Politikwissenschaftler ordnen die junge Freiheit in einem Spektrum zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus ein oder so, glaube ich.
Aber steht da steht drin. Ja schon das Wort drin. Ja,
und klar, das neue es geht darum, es geht immer darum, es bleibt immer was hängen. Ja. Ja, also es heißt, es geht, so darum geht es ja. Und hier beim Staat, der Staat ist eine, auch zur Neutralität verpflichtet oder eine Behörde. Und das ist, da wird es richtig brisant. Und darum, darauf, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen uns da juristisch wehren, weil dass sich hier ein Innenministerium oder der, und der Verfassungsschutz anmaßen zu sagen, es gibt einen Warnhinweis gegen eine Zeit. Und das Urteil, die Entscheidung, die wir erstritten haben vom Bundesverfassungsgericht 2005, die ist so wahnsinnig wichtig. Da haben wir wirklich, muss ich sagen, ganz unbescheiden, wirklich Rechtsgeschichte geschrieben, weil dort in einer ersten Entscheidung festgehalten wurde, dass Verfassungsschutzberichte ein Eingriff in Grundrechte sind, in ihrer Wirkung. Also, und man darf deshalb, der Verfassungsschutz darf deswegen, hat Grenzen, wie er Warnungen ausgeben kann. Der Verfassungsschutz hat sich im Rechtsstreit darauf zurückgezogen, ja, das ist nur eine Meinungsäußerung, das ist ja kein Urteil, was wir fällen und so. Und, das, und durch unsere juristische Argumentation, die wir vortragen konnten, wurde halt klargestellt, nein, indem der Verfassungsschutz in einem Bericht einen erwähnt, auch im Kapitel übrigens, Kapitel Rechtsextremismus, sagt doch der Laie, ich schlage das Kapitel Rechtsextremismus auf und da steht das über die junge Freiheit drin. Ja, ist doch klar, dass die dann irgendwie, in die, vor allen Dingen, die haben ja auch nochmal einen braunen Rand. Ja, das ist irgendwie so, es ist so eine Unverschämtheit, ja. Und da haben sie gesagt, nein, das ist, und es wurde ja auch vorgetragen, dass irgendwie von unseren Millionen, weiß ich nicht, Zehntausenden von Beiträgen streitgegenständlich waren irgendwie dann so ein paar Dutzend, die dann der Verfassungsschutz rausgepolkt hatte. Und, ah, aber da haben sie sich irgendwie auf Karl Schmidt berufen und da gab es einen Artikel über die konservative Revolution. Zum Beispiel auch so ein Ding, ja. Daraus wurde dann abgeleitet, ja, antidemokratisches Denken und so weiter und so weiter. Also ja, uns wurde übrigens auch vorgeworfen, Kritik am Euro. Dass wir haben damals, bevor der Euro, jetzt wissen wir ja alle, was das für eine Schuldengeschichte geworden ist. Wir haben also gegen den Euro argumentiert, ja, das ist
wie
auch.
Wie können Sie nur?
Ja, also es ist ganz verrückt, was damals so aufgelistet wurde. Déjà-vu natürlich jetzt alles, was jetzt mit der AfD passiert. Deswegen, da waren wir so gebrannte Kinder, als wir erlebt haben, was mit der, wo die Verdachtsberichterstattung gegen die AfD losging. Und auch da, warum, da hatte ich immer gewarnt, sie müssen sich juristisch wehren. Man kann sowas nicht auf sich sitzen lassen. Man muss mit allen Kräften dagegen ankämpfen.
Also halten wir fest, die JF ist nicht rechtsextrem. So viel können wir heute sagen, oder Herr Stein?
Hoffe ich doch.
Ja?
Der gut. Blick.
dann gehen wir heute freudig nach Hause. Aber Sie haben ja gerade schon das Thema AfD angesprochen. Es gibt ja so Mythen und so weiter, die sich so um die JF ranken. Ne, hatten wir jetzt eben das mit dem Rechtsextrem und Verfassungsschutz, haben wir jetzt schon geklärt. Aber zum Beispiel auch ganz oft wird ja uns vorgeworfen, dass wir von der AfD bezahlt werden.
Ach du Jemine.
Wer sagt das denn? Erzählen Sie mir mal was.
Wer sagt das denn?
Menschen.
Ein Mensch.
Viele Menschen. Es gibt also, ne, wir arbeiten ja hier als Influencer und ja in den Kommentaren
tummeln. Wir sind ja unter uns.
Wir sind ja unter uns, genau.
Hallo. Ja, deswegen wollen wir heute mal wissen, ob unser Gehalt denn auch von der AfD
genau,
bezahlt wird.
Genau, würde mich echt interessieren.
Nein, also die Junge Freiheit finanziert sich zu, würde ich sagen, 80% durch Vertriebserlöse. Also das heißt, dass die Leute ein Abonnement haben oder dass sie am Kiosk kaufen. und jetzt Online-Abos haben und in der Richtung, dann zu einem Bruchteil von nur 2-3% über Anzeigen. Mhm. Das hat bis heute, obwohl wir, also wir haben gerade drüber gesprochen, 2005 gewonnen haben, ist es also für jenseits von mittelständischen Unternehmen, die Inhaber geführt sind, ist es momentan ausgeschlossen, dass irgendwie die großen Firmen, ja, BMW, Mercedes, was weiß ich, was die bis zur Taz, auch linken Zeitungen, die mit Anzeigen zupflastern, dass die bei uns inserieren, weil da sofort ein Aufstand wäre. Mhm. Und unter diesen 2-3% Umsatz, Anzeigen, da sind auch tatsächlich seit die AfD auch AfD-Anzeigen dabei. Aber Sie können sich ausrechnen, ob die AfD jetzt inseriert oder nicht. Das ist also entscheidet nicht über das Schicksal der JF.
Also stimmt's ja tatsächlich dann.
So was ein bisschen.
2%
ja.
Stimmt.
Ja.
Also so ein bisschen Anteil haben wir dann doch daran.
Okay, aber
minimal.
Ja.
Aber es gibt ja auch das Gerücht quasi, dass Sie die AfD bezahlen.
Ich?
Was ist denn da dran?
Wo denn?
Genau, auf Wikipedia sieht man, dass Sie auf der Fördererliste stehen würden.
Was ist denn damit? Ist nur das drin? Das schneiden wir mal besser raus. Also es ist ein bisschen, ich habe mich da, als die AfD gegründet wurde, im Sinne einer Spende, das ging ja irgendwie, 100 € oder sowas im Jahr, auf so eine Fördererliste gesetzt. Und da war ich irgendwie, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre da drauf. Und erst als es so interpretiert wurde, man wäre Mitglied, habe ich da gekündigt. Weil ich also persönlich sage, also ich finde, man sollte sich entscheiden, wenn man Journalist ist. Also man sollte sich, entweder mache ich Politik, dann kann ich Parteimitglied werden. Oder ich mache Journalismus. Also ich möchte Journalismus machen. Ich will nicht gleichzeitig Interessen in einer Partei durchsetzen, in der ich selbst Mitglied bin. Ja.
Also Sie bezahlen auch die AfD dann nicht mehr?
Nein.
Das war dann für 2 Jahre. Und war das der Druck von außen, der dafür gesorgt hat, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, politisch oder Journalismus oder
so? Nein, das Problem damals war, dass für die Unterstützung geworben wurde, wie als ob man da jetzt einfach auf so einer Spenderliste drauf ist. Es wurde aber dann, da gab es ja irgendwie so ein Datenleak, ich weiß nicht, war das 2015 oder so, oder 17, da gab es so ein Datenleak, wo also anscheinend die gesamten Mitgliederdaten der AfD irgendwie an die Presse geraten sind. Und technisch war es wohl in dieser Datenverwaltung der AfD so, dass die Leute, die sie als Förderer unterstützt werden, unter einer Mitgliedsnummer geführt wurden.
Ach so,
ja, und da habe ich gesagt, irgendwie es ist ziemlich daneben. Also ich habe keine Lust, als Mitglied einer Partei geführt zu werden. Ne? Also deswegen habe ich dann da gekündigt.
Ja, also wir hoffen, dass heute auf jeden Fall alle Fragen, Mythen und sonstige Vorurteile endlich gelöst werden konnten. Vielen Dank, Herr Stein.
Wir sind aber noch nicht bei 4,5 Stunden.
Was? Ja, okay. Also die 4,5 Stunden gibt es nicht bei uns, aber die kann man sicherlich in der JF nochmal nachlesen. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich dafür.
Dankeschön.
Ciao.